Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und ich verspreche, neben all den schlechten Nachrichten, die uns hier so erreichen, über auch die letzte Woche, haben wir ein paar wirklich gute. Zum Beispiel, haben Sie gerade schon gehört, den Fund eines Säbelzahnkatzenjungen im nicht mehr ewigen Eis, im Permafrost in Sibirien. Darum wird es gehen in einer halben Stunde. Wir reden über Treibhausgase, aber nicht über die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan. Da ist noch kein Ende in Sicht. Und die Gefahr eines Scheiterns ist insgesamt groß, sondern über ein Treibhausgas, das Sie vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Wir reden darüber, warum unser Kopf, also die Köpfe insgesamt, länger jung bleiben als der Rest des Körpers. Da gibt es eine neue Entdeckung. Und wir reden über rote Monster im Universum. Die sind gerade entdeckt worden vom Weltraumteleskop James Webb. Das alles in einer Sendung. Wow. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Da gibt es heute zu gewinnen ein Buch namens Das Experiment sind wir von Christian Stöcker. Da geht es darum, das ist eine panikfreie und präzise Analyse des großen Experiments Menschheit. Da stellt er Fragen wie zum Beispiel, wird es uns gelingen, die mächtigen technologischen Entwicklungen so einzusetzen, dass sie uns und die Erde retten? Wenn Sie das interessiert, sollten Sie sich jetzt bewerben als Teilnehmerin, Teilnehmer beim Scanner-Spiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Morgen, Benno.
Guten Morgen.
Benno, von wo aus rufst du an?
Ich rufe aus Cottbus an.
Ich duze jetzt so frech, ist das in Ordnung?
Ja, das ist völlig in Ordnung.
Wunderbar. Wie geht's dir in Cottbus?
Eigentlich ganz gut. Wir haben heute einen schönen, klaren Morgen, sind gerade vom Markt gekommen, sitzen mit den Kindern beim Frühstück.
Ah, sehr gut. Was gibt's denn bei euch, wenn ich fragen darf? Ich bin ja immer so ein bisschen nosy. Was steht auf dem Frühstückstisch, Benno?
Alles, bunt gemischt. Alles, was der Markt gerade hergegeben hat. Wunderschönen Käse aus einer Käserei hier ganz in der Nähe. Schöne Brötchen.
Sehr gut.
Aber auch Süßes.
Wunderbar. Ja, sollte man auch nicht ganz drauf verzichten. Benno, erstmal danke fürs Mitspielen. Als erster Teilnehmer hast du es immer am schwersten, weil erst nach der dritten Frage gibt es das Buch. Gucken wir mal, wie weit du kommst. Ich drücke die Daumen. Hier kommt, und ich habe gehört, du hast Kinder, richtig?
Ja.
Hier kommt die erste Frage. Pass auf.
Kinder lernen Bewegungen langsamer als Erwachsene. Wenn es um das Erlernen neuer Bewegungen geht, dann sind Kinder tatsächlich langsamer als Erwachsene. Das haben dänische Forschende herausgefunden. Laut ihrer Studie machen Erwachsene vor allem während des Übens schneller Fortschritte. Damit widerlegen die Forschenden die landläufige Meinung, dass Kinder alles schneller können. Zumindest bei neuen Bewegungen trifft das nicht zu.
Meine Kinder schütteln den Kopf.
Also es geht um neue Bewegungen. Ne? Wir sagen, wenn es um das Erlernen neuer Bewegungen geht, sind Kinder tatsächlich langsamer als Erwachsene. Jetzt müsste man das Ganze natürlich füttern mit Beispielen. Aber die habe ich nicht. Wir sind darauf angewiesen, auf das, was hier im Scannerspiel gesagt wird.
Also ich bin selber auch im Zweifel. Ich schätze, das stimmt.
Und damit hast du auch recht, Benno. Ja, liebe Kinder, natürlich könnt ihr fast alles schneller. Aber wenn es um neue Bewegungen geht beim Erlernen von, wie wir Profis das sagen, motorischen Fähigkeiten, dann zeigen Kinder während des Übens nur langsame Fortschritte. Dafür können sie sich das Neugelernte aber besser merken und verbessern ihre Fähigkeiten sogar über Nacht. Aber Erwachsene lernen das schneller. Benno, Frage Nummer 2.
Arbeiterbienen sind von Natur aus sozial. Bei den Honigbienen arbeiten Königin, Drohnen und Arbeiterbienen Hand in Hand. Und das ist kein Zufall, denn das Sozialverhalten der Arbeiterbienen ist genetisch bedingt. Das zeigt eine neue Studie der Universität Düsseldorf. Die Forschenden haben festgestellt, dass ein bestimmtes Gen, das sogenannte Double-Sex-Gen, die Aufgaben der Arbeiterbienen bestimmt. Es ist unter anderem für die Brutpflege, Nahrungsaufbereitung und Nahrungsverteilung verantwortlich. Das Sozialverhalten der Arbeiterbienen ist also angeboren.
Was sagt das Bauchgefühl, Benno?
Das Bauchgefühl sagt, das stimmt, weil ich mir das nur so erklären kann, warum, wie die Einteilung denn erfolgt.
Mhm. Das kann man nicht lernen, ne? Da hast du auch vollkommen recht. Das Sozialverhalten der Arbeiter Wien ist tatsächlich angeboren. Dieses Double-Sex-Gen ist eigentlich für das Sexualverhalten der Tiere verantwortlich. Da aber Arbeiterbienen gar kein sexuelles Verhalten zeigen, kamen die Forschenden auf die Idee, es könnte ja vielleicht das Sozialverhalten steuern. Und bingo, rausgefunden, tatsächlich, das war das Gen, das es steuert. Hier kommt schon die wichtige dritte Frage und auch bei der geht es wieder um Tiere.
In Afrika leben deutlich mehr Elefanten als gedacht. In den letzten 50 Jahren ist die Zahl der Savannenelefanten um ganze 70% gestiegen. Auch die Population der Waldelefanten ist heute deutlich größer. Hier hat ein internationales Forscherteam einen Anstieg von 90% festgestellt. Damit sind die beiden Elefantenarten nicht mehr vom Aussterben bedroht. Das Forscherteam führt den Anstieg übrigens auf vergrößerte Lebensräume und wiedervereinte Populationen zurück.
Was sagen die Kinder? Gibt es heute mehr Elefanten als vor 50 Jahren?
Nein, die schütteln schon den Kopf. Aber mein Gedanke dabei ist, dass es tatsächlich ja stimmen könnte, dass es mehr geworden sind. Nur die Menge, die jetzt gerade genannt wurde, die ist mir zu viel.
Mhm. Ja, wie entscheiden wir uns denn?
Dann entscheiden wir uns auf, die Nachricht stimmt nicht.
Och, Benno, alle anderen sind jetzt traurig, weil du gewonnen hast. Ja, vollkommen richtig. Wir haben es umgedreht in diesem Fall. Die Zahl der Elefanten in Afrika ist kleiner als bislang angenommen. Die Zahl der Savannenelefanten ist in den letzten Jahren um durchschnittlich 70% gesunken. Die Zahl der Waldelefanten sogar um 90%. Ja, traurige Tatsache, aber trotzdem gut für dich. Du hast ein tolles Buch gewonnen, erschienen im Blessing Verlag. 384 Seiten Wissenschaft. Da geht es um drei der entscheidenden Entwicklungen, die unsere Zukunft im 21. Jahrhundert bestimmen werden. Die der Weltbevölkerung, des Klimawandels und die von digitaler Hardware. Die haben nämlich alle etwas gemeinsam. Sie sind Phänomene des exponentiellen Wachstums und der sogenannten großen Beschleunigung. Das wird alles erklärt in diesem Buch. Das Experiment sind wir, heißt es. Christian Stöcker hat es geschrieben. Aber ich versuche es dir jetzt nochmal abzuluxen mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare. Oder verlieren alles.
Ne, die Regeln sind so, du kannst jetzt aufhören, dann schicken wir dir das Buch. Oder du wagst noch eine Frage. Bei der richtigen Antwort gibt es dann beides am Ende. Buch und Abo oder bei der falschen beides verloren.
Interessant ist, dass wenn wir hier euer Scannerspiel hören, immer darauf spekulieren, dass die Frage, die letzte Frage genommen wird.
Ja.
Aber wir haben uns gerade eben für das Buch entschieden.
Okay. Also,
Herr Stöcker sagt mir schon mal was und die Kinder haben auch gesagt, dass sie das Buch wahrscheinlich sehr lesen werden.
Sehr lesen. Ja, wunderbar. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch der ganzen Familie. Danke fürs Mitspielen. Habt noch ein schönes Frühstück. Ne?
Ja. Dankeschön.
Bleibt uns treu hier bei Radio 1 und Benno, eins ist ganz wichtig, nicht auflegen jetzt.
Alles klar.
Danke. Dankeschön. Schönes Wochenende. Tschüss, tschüss. Preisfrage. Was gibt's Niedlicheres als Katzenbabys? Antwort: Säbelzahnkatzenbabys. Ja, das sagt zumindest Bam Bam Geröllheimer. Kennen Sie den noch? Das ist das Kleinkind aus der Familie Feuerstein. Ich würde sagen, bleiben Sie lieber bei Ihrer Hauskatze. Zumal es auch nur noch ein einziges Säbelzahnkatzenbaby gibt auf der Welt. Und das ist erstens schon tot, gestorben vor etwa 36.000 Jahren. Und zweitens hat es keinen Hinterleib mehr. Warum dieses Baby dennoch eine Wissenschaftssensation ist, das verrät uns der Wirbeltierpaläontologe Dr. Oliver Hampe vom Museum für Naturkunde in Berlin. Morgen, Herr Hampe.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Sie haben nicht irgendwo noch ein Radio an oder so? Ich höre so ganz leise im Hintergrund noch so ein Echo.
Nee, ne? Nee, okay, nee, habe ich jetzt nicht, ja.
Also gefunden haben dieses Baby russische Forscher im sibirischen Permafrost. Ich habe die Fotos gesehen und ich habe gleich mal nach dem Knopf im Ohr gesucht. Das sieht doch aus wie ein Steiftier, oder?
Ja gut, das lässt erstmal vermuten, aber nein, der Fund ist schon echt. Nicht? Also ich selber kenne auch den Erstautor, den Herrn Lopatin, zwar nicht persönlich, aber auch von anderen Publikationen. Der ist also auch auf anderen Gebieten im Bereich der Wirbeltierpaläontologie unterwegs. Und das ist also schon ein echter Fund und in der Tat auch sensationell, so wie es auch herausgestellt
also
worden ist.
Also da hat uns keiner einen russischen Bären aufgebunden?
Nein, das sollte nicht der Fall sein. Okay. Da geht man schon von aus, dass auch die Kollegen seriös arbeiten.
Für alle, die es nicht gesehen haben, die Fotos nicht kennen, wie würden Sie das beschreiben, was da gefunden wurde?
Ja, also erstmal die Besonderheit ist es, dass wir also halbe Mumie, also es ist nur der Körpervorderbereich erhalten und der Kopfbereich. Ja, mumifiziert, das heißt, wir haben also ein Tier mit einem relativ dichten Fell. Es ist sehr, sehr gut erhalten, weil es auch im Permafrostboden gefunden worden ist. Und das Sensationelle noch hinzu ist einmal, dass wir von Säbelzahnkatzen bislang im Fossilbericht nur Knochen, also Skelettelemente, Zähne und so weiter gefunden haben. Also noch keine mumifiziertes Tier. Und das ist also im Prinzip schon das Besondere dabei.
Dann erklären Sie doch mal, wie können solche Details, wie das Fell, das ja richtig kuschelig aussieht sogar auf den Fotos, wie können sogar die Schnurrbarthaare und die scharfen Krallen, wie können die nach über 36.000 Jahren so gut konserviert bleiben?
Ja, das ist also natürlich schon relativ etwas Besonderes. Wir kennen nur sehr, sehr wenig mumifizierte Tiere. Allerdings, gerade aus dem Permafrostboden von Russland, sind also schon andere Tiere bekannt. Also es gibt also von den Mammuts, gerade vor knapp 10 Jahren, wurde auch wieder ein Mammutbaby beschrieben. Wir kennen Fossilien von Wölfen, von Hasenartigen. Mhm. Aber natürlich sind das seltene Funde. Man muss sich das vorstellen, dass der Permafrostboden praktisch wie ein natürlicher Kühlschrank wirkt. Ja? Das heißt also, da werden also die Weichteile unter optimalen Bedingungen einfach erhalten. Und deswegen können wir solche Funde halt machen.
Aber wir müssten sie ja dann doch eigentlich ständig finden, solche gut erhaltenen Tiere, oder?
Ja, nur es werden halt natürlich nicht alle erhalten. Die müssen natürlich dann entsprechend auch, sag ich mal, frühzeitig bedeckt worden sein mit Eis, mit Schnee, um konserviert zu werden. Hm. Andererseits würden sie dann natürlich an der Luft oxidieren, verwesen und dann findet man.
Man muss sie rechtzeitig finden. Ah, verstehe. Was wissen wir denn jetzt dank dieses Fundes über Säbelkatzen, was wir vorher nicht wussten?
Ja, erstmal haben wir einen Einblick in die frühe postnatale Entwicklung. Ja, also wir haben ein Jungtier, was ja offensichtlich nur wenige Wochen alt war. Dann sehen wir natürlich Dinge wie das dichte Fell, was ich ja schon erwähnt hatte. Wir haben kleine Ohren, das ist auch eine typische Anpassung an kältelebenden Tieren. Mhm. Wir haben eine relativ dicke Nackenmuskulatur und eine relativ große Mundregion auch. Hängt aber alles eben...
Das sind also Dinge, die man aus Skeletten bisher nicht so ableiten konnte.
Zumindest auch die Muskulatur nicht, wobei man natürlich davon ausgehen kann, dass die Tiere, wir wissen ja in etwa, was sie gefressen haben, ihre Beutetiere waren Großsäugetiere. Mhm. Wenn wir einen Blick über den Ozean werfen, zum Beispiel aus den Teergruben von Rancho La Brea, ist ja bekannt, dass sie sich also in Elefanten, Mammute, Wisente verbissen haben in der Halsregion, mit ihren dann später im adulten Zustand großen bogenförmigen Eckzähnen verbissen haben, dabei halt Halsschlagader oder die Luftröhre durchtrennt haben und dann gewahrt haben, bis das Tier abgelebt hat. Und diese säbelartigen Eckzähne sind natürlich ja nur für relativ weiches Gewebe prädestiniert. Mhm. Das heißt also, Knochen konnten die damit also nicht durchtrennen. So, und
dann vermute ich mal, dass die Menschen vor 36.000 Jahren wahrscheinlich keine Säbelzahnkatzenbabys vergöttert und die Säbelzahnkatzen als Haustiere gehalten haben, oder? Anders als es in der Familie Feuerstein dargestellt wird.
Da kann man von ausgehen. Mhm. Also wir wissen ja, dass also die ersten domestizierten Tiere eigentlich Wölfe oder Hunde waren. Und deswegen, die Katzen kamen wahrscheinlich wesentlich später.
Eine Frage habe ich dann doch noch. Warum hat das Tier keinen Hinterleib? Findet man den womöglich im Magen eines Tyrannosaurus Rex?
Nein, sicherlich nicht. Tyrannosaurus Rex, der ist also schon über 60, 65 Millionen Jahre früher ausgestorben. Nein, das ist wahrscheinlich aus astronomischen Gründen abgetrennt worden. Wir wissen ja auch nichts Genaues über die Todesursache des Tieres. Das kann natürlich verhungert sein. Möglicherweise konnte die Mutter keine Milch geben. Hm. Oder eine Krankheit wissen wir im Moment nicht. Also das Tier wurde ja auch gescannt. Man kann aber keine Auffälligkeiten sehen. Da sind die Autoren auch nicht drauf eingegangen. Mhm. Also es bleibt natürlich ein bisschen Spekulation. Vielleicht wurde es auch ausgestoßen. Da kann man natürlich diskutieren in dem, was man also von rezenten Tieren oder Artgenossen oder also in Löwen oder Tiger zum Beispiel kennt.
Auf jeden Fall eine Wissenschaftssensation, uns vorgestellt vom Wirbeltierpaläontologen Dr. Oliver Hampe vom Museum für Naturkunde in Berlin. Und die dumme Dinosaurierfrage, die kam von mir. Herr Hampe, danke Ihnen und schönes Wochenende wünsche ich.
Ja, vielen Dank.
Schöne Grüße auch von Potsdam nach Baku auf die Weltklimakonferenz in die Öldiktatur Aserbaidschan, die ungefähr so klimafreundlich ist wie eine Tankstelle. Ja? Die Teilnehmer in Baku dürften jetzt alle ziemlich kleine Augen haben um diese Uhrzeit, weil die Konferenz verlängert wurde und weil noch immer verhandelt wird über das Schlussdokument und darüber, wie viele Milliarden an Klimazusagen man da reinschreiben darf. Wir kümmern uns unterdessen um ein fast vergessenes Klimagas. CO2, das kennt jeder. Aber haben Sie mal was gehört von SF6? Sehen Sie? Dabei ist SF6 noch viel schädlicher fürs Klima als CO2. Warum? Und warum dieser Klimakiller sich bislang vor uns verstecken konnte, das kann uns der Meteorologe Dr. Martin Wolter verraten von der Uni Wien. Herr Wolter, guten Morgen.
Guten Morgen.
SF6, das klingt nach einem niedrigen Sonnenschutzfaktor. Was ist es tatsächlich?
Tatsächlich ist dieses Schwefelhexafluorid ein eigentlich sehr nützliches Gas mit eigentlich sehr vielen nützlichen Eigenschaften. Und ich denke, die wichtigste ist, dass es besonders stabil ist.
Mhm. Warum ist es schädlich? Ja, warum ist es schädlich fürs Klima?
Für das Klima ist es besonders schädlich, weil es ungefähr 24.000 Mal schlimmeres Treibhauspotenzial hat als CO2. Also man kann sich vorstellen, dass es Wellenlängen in einem sehr großen Spektrum absorbiert.
Also habe ich nicht übertrieben, als ich gesagt habe, das ist schädlicher als CO2?
Nein, das haben Sie nicht.
Warum ist es denn unbekannter?
Unbekannter ist es, weil es momentan noch in viel kleineren Mengen in der Atmosphäre vorkommt als CO2 und deswegen der momentane Einfluss auf das Klima natürlich von CO2 zum Beispiel oder von Methan viel höher ist.
Sie haben sich mit Ihrem Team die globalen SF6-Emissionen angeschaut. Warum das? Hatten Sie einen Verdacht?
Ja, im Grunde weiß man, dass diese Berichte, die offiziell an die Vereinigten Nationen abgegeben werden, dass wenn man die alle zusammenzählt, dass die in Wahrheit viel kleiner sind als das, was man global eigentlich herausbekommt. Und deswegen haben wir schon gewusst, dass da irgendwas nicht stimmen kann.
Mhm. Sie haben dann herausgefunden, dass die SF6-Emissionen etwa von China, den USA und den EU deutlich höher waren, als diese Länder behaupten. Wie lässt sich sowas denn nachweisen?
Ja, ich meine, dazu muss man mal wissen, dass diese Berichte statistisch erstellt werden. Und da ist es natürlich sehr schwierig einzuschätzen, wie hoch die eigentlichen SF6-Emissionen sind in den einzelnen Industrien. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir uns die Konzentrationen von SF6 an verschiedenen Messstellen angeschaut haben und die dann zurückverfolgt haben. Also wir schauen uns dann an, wo kommt dieses Gas eigentlich her und können uns dann ungefähr ausrechnen, wie hoch die Emissionen in verschiedenen Regionen sein müssen, sodass sich das ausgeht mit den gemessenen Konzentrationen.
Also eine Modellberechnung auch in Ihrem Fall.
Genau, also im Grunde ein Transportmodell, also ein Computerprogramm verwenden wir da.
Dann sagen Sie mal, wo kommt denn dieses SF6 her? Ich habe Sie vorhin unterbrochen, da waren Sie gerade dabei zu erzählen, das ist sehr stabil. Wo wird es denn eingesetzt?
Genau, also hauptsächlich wird es verwendet, um Hochspannungsgeräte zu isolieren, also zum Beispiel Schaltanlagen oder Hochspannungsleitungen. Also quasi in der Energiewirtschaft ist es besonders wichtig.
Die werden mit einem Gas isoliert?
Mhm, ganz genau.
Wie funktioniert das? Wissen Sie das?
Im Grunde sind das einfach große Systeme, wo dann SF6 mit den Innenschaltanlagen eininitiiert wird, damit halt dort zum Beispiel keine Explosionen oder derartiges passiert.
Und wie kommt es dann in die Atmosphäre von dort aus?
Ja, das ist im Grunde, ist ja natürlich diese Emissionen sind natürlich nicht absichtlich, sondern die kommen dadurch zustande, dass wenn zum Beispiel da ein Leck passiert oder wenn ein Gerät gewartet werden muss oder wenn es nicht gescheit entsorgt wird. Und deswegen ist es auch so schwierig, diese Emissionen einzuschätzen.
Glauben Sie, dass die meisten Länder absichtlich ihre Emissionsangaben niedriger angesetzt haben als das, was Sie jetzt messen?
Also ich würde das jetzt nicht von Anfang an unterstellen, aber weil eben sehr schwierig ist, diese Berichte zu erstellen. Aber natürlich ist wahrscheinlich die Motivation, jetzt mehr anzugeben, nicht besonders groß.
Da haben Sie wohl recht. Und wahrscheinlich war das auch möglich, weil alle aufs CO2 starren und kaum einer aufs SF6. Was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis, Herr Wolter?
Naja, was wir auch gesehen haben, ist, dass in Europa, in der USA, wo es auch wirklich Regulierungen gibt, dass da auch die Emissionen heruntergegangen sind. Und das war ein sehr erfreuliches Ergebnis, weil wir eben sehen, dass solche Regulationen funktionieren. Aber eben gerade in China, wo jetzt momentan so starke Emissionen sind, die fast 10-mal stärker sind als jetzt in Europa oder in den USA, da wäre es eben auch besonders wichtig, dass wir Regulierungen haben, ähnlich wie in Europa.
Und wird darüber auf der Weltklimakonferenz gesprochen? Wissen Sie das?
Es wird sicher auch ein Teil davon sein, ja. Also SF6 wird normalerweise immer auch mit besprochen, mit allen wichtigen Treibhausgasen.
Also wesentlich mehr SF6 in der Atmosphäre als bisher angenommen. Und das haben wir zu verdanken, also diese Erkenntnis einer Studie, an der auch der Meteorologe Dr. Martin Wolter beteiligt war von der Uni Wien. Herr Wolter, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Danke Ihnen, schönes Wochenende.
Ebenfalls.
Wir wollen jetzt mal über Ihren Kopf reden. Ja? Im Mittelpunkt des Interesses stehen ja meist die Stars, also Ohren, Augen, Nase, Mund, manchmal auch das Gehirn. Der Schädel selbst wird erst dann interessant, wenn er uns als Totenschädel grinsend erschreckt. Hab ich gedacht. Jetzt aber hat der Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster, der Biochemiker Professor Dr. Ralf Adams, rausgefunden, was selbst Dickschädel spannend machen könnte. Herr Adams, guten Morgen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, guten Morgen, Herr Krokowski.
Sie sind Professor für vaskuläre Biologie. Da geht es doch eigentlich um den Blutdruck, um die Gefäße, um Schlaganfälle. Was hat Sie denn an unseren Kopfknochen interessiert?
Ja, also wir forschen schon sehr lange an Blutgefäßen und uns interessiert vor allen Dingen die Rolle von Blutgefäßen bei der Knochenbildung und auch bei Osteoporose und Frakturheilung. Und wenn man an Knochen arbeitet, führt eigentlich auch kein Weg am Knochenmark vorbei, das dann innen in den Knochen drin ist. Und,
man kennt vielleicht diese Querschnitte, wenn Knochen durchgeschnitten wird, Rinderknochen zum Beispiel. Das Knochenmark sitzt auch beim Menschen im Inneren unserer Knochen, in Wirbelsäule und Becken vor allen Dingen. Ne? Und, genau. Und ist zuständig für die Blutbildung. Das klingt einfach, aber wie geht das, Blut zu bilden? Wie macht das Knochenmark das?
Ja, das Knochenmark ist sozusagen die Kinderstube für unser blutbildendes System. Das sind Stammzellen, die unser Leben lang immer wieder neue Blutzellen produzieren, weil halt zum Beispiel rote Blutkörperchen oder andere Zellen nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Die müssen also die ganze Zeit gebildet werden. Und weil das für unser Überleben so wichtig ist, ist das blutbildende System sozusagen im Knochen sicher untergebracht.
Und ich habe in Ihrer Studie gelernt, im Alter nimmt die Leistungsfähigkeit des Knochenmarks ab, bildet dann nicht mehr so viele Blutzellen. Unser Immunsystem wird infolge schwächer und wir bekommen Alterskrankheiten, wie zum Beispiel Osteoporose. Jetzt haben Sie herausgefunden, bei Experimenten mit Mäusen, das Knochenmark in unseren Schädelknochen verhält sich anders als das Knochenmark in anderen Knochen. Wie anders denn?
Ja, das war eine große Überraschung. Wir haben nämlich herausgefunden, dass das Knochenmark im Schädel während des Erwachsenenlebens immer weiter wächst, sich immer mehr vergrößert. Und das ist ganz anders als in anderen Knochen, wo ja wie mit dem Rest unseres Körpers mit der Entwicklung dann das Wachstum auch abgeschlossen ist. Und Das war eine große Überraschung. Es waren dann immer mehr Blutgefäße, immer mehr auch hämatopoetische Stammzellen. Also das sind diese Zellen, die alle Blutzellen bilden können und auch insgesamt alle Blutzellen nehmen immer weiter zu in den verschiedenen Bereichen des Schädels.
Heißt das, am Ende unseres Lebens ist das Knochenmark in unserem Schädel eigentlich am leistungsfähigsten?
Ja, was wir beobachtet haben, ist auf jeden Fall, dass Schädel der alten Maus, das Knochenmark noch in einem sehr guten Zustand ist im Vergleich zu anderen Knochen. Aber wenn man dann sehr, sehr alte Mäuse anguckt, sieht man eben auch Alterserscheinungen und es baut dann eben auch ab, eben nur viel später als in anderen Regionen des Körpers.
Ist das nur bei Mäusen so oder sind Sie sicher, das ist beim Menschen genauso?
Ja, das war natürlich auch eine Frage, die uns sehr interessiert hat. Und wir haben dann zusammen mit Forschern in Korea, die halt menschliche Schädel analysiert haben aus anderen Gründen. Wir haben dann Computertomografien gemacht und da konnte man sehen, obwohl ja nicht keine große Zahl an Patienten da angucken konnten, aber man konnte sehr klar sehen, dass auch beim Menschen der Knochenmarkraum im Schädel sich immer weiter vergrößert. Und was wir auch gesehen haben beim Menschen, dass es stärker bei Frauen ausgeprägt ist, was bei der Maus übrigens auch der Fall ist.
Mhm. Ich bin sicher, dass Ihr Team schon seit Wochen die Frage diskutiert, seit Monaten, warum ist das so? Welche Hypothesen gibt es dazu?
Ja, also tatsächlich seit Jahren und Forschung dauert immer sehr lange. Und wir haben tatsächlich uns am Anfang gefragt, ist das was Gutes, ist es was Schlechtes? Und haben dann eben mit Ergebnissen sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass es ein Ausgleich ist, weil eben in anderen Bereichen des Körpers das Knochenmark schon schlechter wird in einem gewissen Alter. Und dann wird eben Neues gebildet an einer Stelle, wo bis jetzt noch nichts war, um sozusagen genug die blutbildenden Zellen in einem guten Zustand zu halten. Mhm. Wir haben eben auch herausgefunden, wenn zum Beispiel Situationen entstehen, wo Schäden im Körper sind, wo Immunzellen gebraucht werden, zum Beispiel in einem Schlaganfall, Modell, da wird auch die Knochenmarkbildung im Schädel ganz stark gesteigert, aber nicht in anderen Teilen des Körpers.
Könnte das eventuell was damit zu tun haben, dass gesunde, alte Menschen oft sagen, im Kopf ist alles okay, aber der Körper lässt nach?
Ja, das ist eine interessante Frage. Klar, Altern hat viele Aspekte und wenn man über den Kopf spricht, denkt man meistens über das Gehirn nach und Neurodegeneration. Und es gibt durchaus Überlegungen, ob die Immunzellen im Schädel besonders wichtig sind für die Überwachung des Gehirns. Also dass das überwacht wird, ob keine Infektionen vorliegen oder andere Krankheitszustände. Insofern könnte es natürlich schon zusammenhängen, dass der Schädel besonders gute Blutzellen bilden muss, auch im Alter.
So, spannende neue Erkenntnisse also in einer Studie aus Münster vom Direktor des Max-Planck-Instituts für molekulare Biomedizin, dem Biochemiker Professor Dr. Ralf Adams. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, vielen Dank und noch einen schönen Tag.
Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Für das nächste Thema bräuchten wir eigentlich ein ganzes Forscherleben Zeit, weil hinter jeder Antwort eine neue Frage lauert. Es geht um die größte Frage von allen, nämlich um die Entstehung unseres Universums. Dieser Prozess wird von Forschern beobachtet mit Hilfe des James Webb Weltraumteleskops. Das aber liefert jetzt Bilder, die passen nicht so richtig zur bisherigen Hypothese davon, wie denn eine Galaxie wachsen sollte. Erklären kann uns das einer der Co-Autoren dieser neuen Studie, der Astrophysiker und Leiter der Gruppe Galaxienentstehung im frühen Universum an der Universität Genf in der Schweiz, Professor Pascal Oesch. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Oesch, ich sage das mal so vor mich hin. Also das Universum, das ist alles. Im Universum gibt es Galaxien, also große Ansammlungen von Sternen. Die Erde zum Beispiel ist zu Hause in einer Galaxie namens Milchstraße. Aber wie entstehen eigentlich diese Galaxien?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Galaxien wachsen, indem sie quasi Gas aus dem intergalaktischen Raum durch Gravitation anziehen und dann in ihrem Zentrum in Sterne verwandeln. Also Galaxien sind so gewissermaßen die Sternefabriken im Universum. Und wenn wir das uns so anschauen, sind diese Sternefabriken aber allerdings nicht sehr effizient. Das heißt, eine typische Galaxie, wie zum Beispiel unsere Milchstraße, die konvertiert nicht gerade sehr viel Gas wirklich in Sterne, nur etwa 20%. 90%. Und ja, dieser Prozentsatz nimmt dann stark ab, auch je größer die Galaxie und je kleiner die Galaxie ist.
Bislang hat man gedacht, Galaxien, die sich bereits im jungen Universum gebildet haben, also kurz nach dem Urknall, also ungefähr 1 Milliarde Jahre später, dass die kleiner sind und weniger massereich als diejenigen, die danach kamen. Warum hat man das gedacht?
Ja, das ist eigentlich ganz normal. Nach dem Urknall ist das Universum eigentlich sehr langweilig. Da gibt es überhaupt gar kein Licht. Und das dauert wirklich eine Weile, bis diese ersten Gaswolken kollabieren und dann auch Sterne bilden. Und dann, ja, am Anfang haben wir nach etwa, wir wissen das nicht genau, nach 100 bis 200 Millionen Jahren nach dem Urknall entstehen erst die ersten Sterne und nach diesen ersten Sternen entstehen dann die ersten Galaxien langsam. Und die bilden sich dann eben, wie gesagt, durch diese Sternentstehung wachsen die und werden dann immer größer. Das heißt, im frühen Universum erwarten wir schon, dass die Galaxien relativ klein sind und dann bis zur heutigen Zeit wirklich auch zu dieser Größe wachsen, wie wir das um uns herum im heutigen Universum dann sehen.
Und nun liefert das James-Webb-Teleskop Bilder, die das nicht belegen können, sondern die zeigen sehr massereichen Galaxien im frühen Kosmos, also schon kurz nach dem Urknall. Wie kommt das?
Das haben wir schon von Anfang an gesehen, also schon mit den ersten Bildern des James Webb haben wir gesehen, dass Galaxien, die wir da entdeckt haben, die sind massereicher, als wir das erwartet haben. Die sind schon auch relativ klein, aber im Durchschnitt sieht das so aus, als würden diese Galaxien schneller wachsen, also sehr effizienter Sterne formen, als wir das wirklich mit unseren Modellen erwartet hatten.
Und erklären Sie uns nochmal diesen Begriff früher Kosmos. Heißt das, je weiter ein Objekt vom James-Webb-Teleskop entfernt ist, desto älter ist auch das Bild, das wir davon sehen?
Genau, also wenn wir mit dem James Webb können wir wirklich sehr weit, oder mit allen Teleskopen können wir sehr weit in die Vergangenheit schauen. Und das liegt daran, dass die Lichtgeschwindigkeit eine endliche Zahl ist. Das heißt, es dauert wirklich eine Weile, bis das Licht von diesen Galaxien bei uns und bei unserem Teleskop dann ankommt. Und deswegen können wir wirklich dann auch Milliarden von Jahren in die Vergangenheit schauen, und wir sehen dann die Galaxien oder das Universum, wie es damals war, also Milliarden von Jahren in der Vergangenheit.
Faszinierend. Und Sie wundern sich nun bei diesen Bildern über die, sage ich mal, Fettleibigkeit bereits junger Galaxien, vor allem bei dreien, die haben Sie rote Monster genannt. Wieso denn das?
Wir haben die in unseren Bildern gesehen und haben dann auch die Distanz sehr gut abmessen können mit unseren neuen Daten und deshalb auch dann die Masse bestimmen können. Und was wir da gefunden haben, war, dass diese vor 12 Milliarden Jahren schon so massereich waren wie unsere Milchstraße, wie heute unsere Milchstraße, unsere Galaxie. Und das hatten wir wirklich so nicht erwartet mit unseren Modellen. Und das heißt eben jetzt, dass die Galaxien im frühen Universum wohl schneller entstanden sind, als wir das mit unseren Modellen erklären können.
Traut sich denn schon jemand eine Erklärung zu, warum die alte Hypothese nicht zu den neuen Bildern passt?
Ja, das gibt schon Erklärungsversuche. Wir brauchen jetzt neue Theorien quasi, wie wir das erklären können. Was klar ist, dass eben die Sternentstehungseffizienz höher sein musste. Und da gibt es mehrere Theorien jetzt schon, zum Beispiel, dass vielleicht das Gas war dichter im frühen Universum, wie wir das heute im heutigen Universum haben. Oder schlussendlich haben Leute auch schon versucht, ein bisschen an der Kosmologie zu schrauben, an unserem Weltmodell, um diese frühen Galaxien zu erklären. Aber da denke ich, ist noch ein bisschen zu früh. Wir können zuerst mal an dem Modell der Galaxienentwicklung schrauben.
Also James Webb liefert Bilder, die nicht so richtig passen zur bisherigen Hypothese, dass junge Galaxien schlanke Galaxien sein sollten. Mit rausgefunden hat das der Astrophysiker und Leiter der Gruppe Galaxienentstehung im frühen Universum an der Uni Genf in der Schweiz, Professor Pascal Oesch. Herr Oesch, herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz scheinen unendlich. Man kann fast jeden Tag was Neues dazu hören. Große Datenbanken durchforsten zum Beispiel geht mit KI in Sekunden. Anwälte können so zum Beispiel Gerichtsentscheidungen auswerten. Biologen und Mediziner können damit jetzt ganz neu Genomsequenzen interpretieren und sogar neue Gene erstellen. Das klingt nach Science Fiction, ist aber Inhalt einer Studie aus Kalifornien, die Dr. Januare Weiner gelesen hat, Bioinformatiker am Berlin Institute of Health der Charité Berlin. Herr Weiner, guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind. So, Ihre Kollegen haben in Kalifornien ein KI-Programm entwickelt namens Evo. Ist das das erste Gottesprogramm, mit dem neues Leben in Sekundenschnelle designt werden kann?
Nein, auf keinen Fall. Also nicht, ich meine nicht das erste, aber es ist kein Gottesprogramm. Nicht mehr als ChatGPT ist ein Gottesautor, das neue Bücher erstellen kann. Mhm. Es ist eher eine Synthese, es ist ein Programm, das gelernt hat oder ein Modell, das gelernt hat, aus vielen DNA-Sequenzen Sinn zu machen. Auf eine Art, die vorher noch nicht möglich war. Das erlaubt dem Programm auch einige Vorhersagen zu treffen, zum Beispiel, so wie man bei ChatGPT eintippen kann, schreiben mir ein Paragraph über das oder jenes, kann es versuchen, eine Sequenz zu generieren. Allerdings ist es ist noch nicht sehr erfolgreich in diesem
Test. Kommen wir gleich zu den Fehlern. Zunächst mal, also Sie sagen, das kann also Sinn machen, aus DNA-Sequenzen in einer Art und Weise, die, wie sie vorher nicht möglich war. Was ist das Neue? Was kann Evo?
Solche Modelle gab es schon früher, die versuchen, wo man praktisch ein großes Modell anhand von DNA-Sequenzen trainiert. Aber bisher war es entweder möglich, in einer sehr kleinen Skala zu arbeiten, das heißt kurze Sequenzen, die auch einzelne Nukleotide verstehen, oder in einem sehr groben, in einer groben Perspektive, wo man nur so in etwa große Sequenzen verstehen kann. Und hier hat man beides vereint. Das heißt, sowohl die einzelnen Nukleotide wie auch die unheimlich langen Genomsequenzen in ihrer ganzen Größe zu verstehen.
Also Evo kann das Zusammenspiel auch verstehen und weiß, was die Einzelnen da drin machen.
Und auf verschiedenen Ebenen.
Wie haben Ihre Kollegen diese KI trainiert, damit sie kann, was sie kann?
Ich möchte hier nicht auf technische Einzelheiten eingehen, aber was Sie benutzt haben, so wie ChatGPT wurde auf vielen Texten trainiert, Sie haben dafür viele Genome benutzt. Ja, Genome sind einfach, man kann sie als Wörter oder Texte verstehen. Mhm. Das sind Buchstaben angereiht. Und Sie haben circa 60.000 Genome. Das ist ein kleiner Teil von dem, was wir schon kennen. Also nicht unser gesamtes Wissen über bakterielle Genome. Und Sie haben ausschließlich bakterielle und Bakterienviren verwendet.
Warum?
Teilweise, weil die eukaryotischen Sequenzen, also zum Beispiel vom Menschen, viel komplizierter und länger sind als die bakteriellen. Also das war noch viel zu schwer, um das zu verwenden. Und teilweise, sie hatten Angst, ein bisschen pathogene Viren zu untersuchen. Also Sicherheitsbedenken waren da im Spiel.
Ich höre bei Ihnen raus, dass die Analysefähigkeiten einer solchen KI wertvoll sein können. Was ist mit den generativen Fähigkeiten, also der Möglichkeit dieser KI selbst Gene zu entwerfen?
Die Forscher haben das gezeigt anhand von sogenannten CRISPR-Cas-Genen. Im Grunde genommen geht es darum, sie konnten experimentell zeigen, dass diese KI tatsächlich imstande ist, einzelne Gene zu entwerfen sozusagen, oder anhand von den existierenden, also anhand von ihrem Training, neue Sequenzen vorschlagen, die auch tatsächlich funktionieren. Aber das ist noch weit entfernt von gesamten Genomen. Die haben das zwar probiert, ganze Genome mit Hilfe von dieser KI zu erstellen, aber das waren keine Sequenzen, die so funktionieren würden. Mhm.
Also tierische Fabelwesen müssen wir jetzt noch nicht befürchten.
Nein, auf keinen Fall.
Wie funktioniert das, was da rauskommt? Welche Fehler macht diese KI, wie ja die meisten?
Ja, das ist wie das Problem. Also man kann sich vorstellen, bei ChatGPT funktioniert es ganz gut, wenn ich einen kurzen Abschnitt über den Zauberberg haben möchte, aber ChatGPT wird kein Zauberberg schreiben können. Und wenn es zu schwierig für die KI wird, dann halluziniert sie. Das heißt, es mit vollem Vertrauen spuckt sie Sachen aus, die keinen Sinn ergeben. Und das ist hier auch passiert. Das heißt, sie hat auch Sequenzen produziert, die überhaupt keinen Sinn ergeben und so nicht funktionieren können. Hm. Weil es einfach zu schwierig war für die KI.
Sie könnten ja damit in Zukunft arbeiten. Sehen Sie mehr Vorteile als Nachteile oder ist es umgekehrt?
Ja, man muss das, man, ich glaube, da ist ein bisschen in den Vordergrund dieser generative Aspekt gerückt. Aber was für mich als Wissenschaftler wichtig ist, ist, dass diese KI kann uns erklären, warum oder was machen bestimmte Gene. Wir haben, uns fehlt dieser Wissen. Wir sammeln die Daten im exponentiellen Tempo. Die Sequenzen von Bakterien, von Viren, von Organismen. Und wir verstehen sie nicht. Also uns fehlt die mentalen Kapazitäten. Und solche KIs können uns helfen, das zu irgendwie zu verstehen, ja. Oder zu verstehen, was eine konkrete Mutation in einem Genom, welche Auswirkungen es haben kann. Oder zum Beispiel, wenn ein neuer Virus erscheint, wie gefährlich ist es, um sowas abzuschätzen? Mit anderen Worten, es ist ein besseres Forschungstool als ein generatives Tool. Fabelwesen kommen da nicht ins Spiel.
Evo, so heißt in aller Bescheidenheit die neue KI, die Kollegen, also Bioinformatiker aus Kalifornien, in einer Studie beschrieben hat. Und Dr. Januar Weiner hat sich das ganz genau angeguckt, weil er damit vielleicht eines Tages arbeiten wird. Er ist Bioinformatiker am Berlin Institute of Health der Charité Berlin. Herr Weiner, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Danke Ihnen, schönes Wochenende.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Sex mit Höhepunkt befreit die Nase. Sex bewirkt so manches Wunder. Nicht nur beim Kopfschmerzen soll es helfen, sondern auch, um die Nase frei zu bekommen. Um das zu überprüfen, haben Forschende die Nasenatmung bei Menschen sowohl vor als auch nach dem Geschlechtsverkehr untersucht. Herauskam, die Nasenatmung hat sich nach dem Geschlechtsverkehr verbessert. Und zwar so weit, dass die Nase sogar bis zu einer Stunde lang frei war.